Es gibt keinen anderen Gott, Vater im Himmel, der so liebevoll ist wie du. Kein anderer Gott, Jesus, der so konsequent ist und bis in den Tod gegangen ist, um uns zu retten. Kein anderer Gott, Heiliger Geist, der so heilig ist, der so trösten kann, der so überzeugen kann, der so berühren kann wie du. Dreieiniger Gott, wir sind in deiner Gegenwart voller Erwartung, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort unser Herzen erreicht, dass du uns das gibst, was unsere Herzen brauchen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, zeig du dein machtvolles Wirken durch dein Wort. Amen. Du kriegst eine zweite Chance. Wer diesen Satz hört, nachdem er etwas verbockt hat, der kann sicher aufatmen. Der wird nicht an die Fehler der Vergangenheit festgenagelt. Ich kann mich noch gut an eine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich um eine neue Chance enorm dankbar war. Nach vielen, vielen Fahrstunden kam endlich der Tag der Fahrprüfung. Fang an zu fahren und der Experte schreibt und schreibt und schreibt in seinem Notizheft und ich ahne nichts Gutes. Am Schluss parkiere ich vor dem Straßenverkehrsamt und er hält mir alles vor, was ich falsch oder eben nicht gemacht habe. Und war so enttäuscht. Ich habe mich wirklich wie ein Versager gefühlt. Aber in dieser großen Enttäuschung war es so gut zu wissen, dass er mir nicht gesagt hat, wissen Sie was, vergessen Sie das Autofahren. Sie haben keine Chance mehr, fahren Sie lieber Velo oder so, aber passen Sie auf, dass Sie nicht eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer werden. Nein, ich habe gewusst, es gibt eine neue Chance. Ich darf diesem Experten zeigen, dass ich wirklich Auto fahren kann. Eine neue Chance. Gib mir bitte eine zweite Chance. Wie oft gibt es so Situationen in unserem Leben, wo wir am liebsten so einen Reset-Button drücken würden und einfach von vorne wieder anzufangen. Kennt ihr das? Ich habe mal eine Geschichte von einem jungen Geschäftsmann gehört. Der hat bei einem Deal 20 Millionen in den Sand gesetzt. Der geht in seinem Büro, erwartet den entscheidenden Telefonanruf von seinem Chef, räumt seinen Arbeitsplatz auf, packt alle seine Sachen zusammen, löscht die Daten auf dem PC. Der Chef ruft an, komm bitte in mein Büro. Der geht. Und bevor der Chef irgendetwas sagen kann, spricht der Geschäftsmann, Chef, bitte, lass mich doch in Ehren gehen. Ich weiß, ich habe es wirklich versaut, aber ich kündige selber. Der Chef steht auf, legt seinen Arm um den Geschäftsmann und sagt, ich habe gerade heute 20 Millionen in deine Ausbildung investiert. Geh zurück zu deinem Arbeitsplatz und schau, dass sie rentieren. Wow. Das ist Gnade, oder? Das Gegenteil zu erhalten, was man verdient hat. So eine Überraschung. Und wenn wir Menschen so miteinander umgehen können, das passiert nicht jeden Tag, aber wenn diese Möglichkeit auch in uns Menschen ist, so gnädig miteinander umzugehen, wie viel mehr kann Gott das machen? Und immer wieder lesen wir in der Bibel, Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die versagt haben. Gott liebt es, Menschen eine zweite Chance zu geben. Gott liebt Versager. Und auch in der Geschichte von Jona, wie viele von euch lieben die Geschichte von Jona? Ich liebe einfach diese Geschichte. So eine starke Geschichte und Gott hat so viel zu mir gesprochen. Und Jona ist an einem Punkt gekommen, wo es klar wird, er bekommt auch eine neue Chance. Am Ende vom zweiten Kapitel haben wir letztes Mal gelesen, und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Und am Anfang vom dritten Kapitel liegt Jonah irgendwo am Strand, aber macht keine Sommerferien, sondern liegt irgendwo am Strand vom Mittelmeer wahrscheinlich, ja. Außen glitschig, innen glücklich, dass er wieder Boden unter den Füßen hat. Ein ausgespuckter Gottesmann. Und ich habe mich gefragt, ja, in welcher körperlichen Verfassung befindet sich der arme Jonah? 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen, nichts getrunken, nur Salzwasser. Seine Haut ist wahrscheinlich von der Magensäure angegriffen, stinkt fürchterlich nach Fisch. Aber Gott gibt diesem Jonah eine neue Chance. Und nicht nur ein neues Leben, sondern erstaunlicherweise auch ein neues Reden. Gott spricht wieder zu ihm. Im Jonah Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jonah folgendermaßen. Dass Gott wieder spricht, das ist Gnade. Er hätte auch schweigen können oder nur kurz sagen: Gott, ich werde nie wieder zu dir sprechen. So ein rebellischer Prophet, vergiss es. Mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Du bist einfach unbrauchbar. Geh einfach in deinem Dorf zurück und ich will dich nie wieder sehen. Oder Gott hätte ihm sagen können: Weißt du, ich habe gemerkt, ein internationaler Dienst ist eine Schuhnummer zu groß für dich. Ich schraube meine Erwartungen und geh doch lieber in deinem Dorf zurück und dort kannst du deine Prophetentätigkeit ausführen. Wenn einer eine Ziege verliert, dann kann er zu dir kommen und dann kannst du ihm prophezeien, wo die sich verlaufen hat. Aber weißt du, vergessen wir das mit der internationalen Tätigkeit. Aber nein, Gott sagt ihm Folgendes. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Kommen euch diese Worte irgendwie bekannt vor? Fast eins zu eins die gleichen Worte, die Gott an Jonah gerichtet hat, das erste Mal im ersten Kapitel, in Vers 1. Den gleichen Auftrag. Gott sagt nicht: Ja, okay, ich habe meine Meinung geändert, wenn du halt nicht willst, dann geh doch nach Jerusalem in den Tempel. Und nein, ganz genau den gleichen Auftrag. Geh nach Ninive und sage ihnen, was ich dir befohlen habe. Der bekommt keinen einfacheren Auftrag. Er sagt: Mach das Gleiche, kein neues Angebot zu besseren Konditionen. Und an einem Punkt lässt Gott hier keine Unklarheiten zu. Er sagt nämlich: Verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Mittlerweile ja, war es mit dem Jonah nicht mehr so sicher, oder, dass er das wirklich macht. Und Gott muss ihm sagen: Die Botschaft, die ich dir sagen werde, nicht das, was Menschen hören wollen, nicht das, was du denkst, ja, das ist passend. Nein, das, was ich dir sagen werde. Und Jonah, ganz interessant, reagiert diesmal ganz schnell. Wir lesen: Da machte sich Jonah auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive war eine sehr große Stadt vor Gott. 3 Tagesreisen, groß, wahrscheinlich mit der ganzen Umgebung dazu gerechnet. Und Jonah fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Eine ganz, ganz krasse Botschaft. Ich habe mich gefragt, was ist bei Jonah jetzt anders als beim ersten Mal? Was denkt ihr? Was ist anders? Ja, der weiß, dass es so am besten kommt. Der hat mittlerweile wahrscheinlich gelernt, es lohnt sich nicht, von Gott wegzulaufen. Besser bin ich gehorsam. Der hat wenigstens mit dem Kopf verstanden, ja, es ist besser, wenn ich Gott gehorsam bin. Später werden wir sehen, dass vieles sich eben nicht verändert hat. Aber das hat er sicher gelernt. Und so macht er sich diesmal auf dem Weg nach Ninive, so etwa 1000 Kilometer vielleicht, je nachdem, wo er gestrandet ist am Mittelmeer. zu Fuß durch die Wüste. Der hat viel Zeit nachzudenken, wie er seine Botschaft formuliert wahrscheinlich. Und kommt ins Herz des Feindes nach Ninive. Und seine Argumente sind immer noch da. Warum sollte Gott ausgerechnet Israels Feinde verschonen, die so viel Unheil anrichten? Würden diese Leute überhaupt auf mich hören? Was hat Gott von einem toten Propheten? Riskiere ich damit nicht mein Leben? Viele Argumente. Das macht irgendwie keinen Sinn. Außer diesen einen, Gott will diesen Menschen noch eine zweite Chance geben und er gebraucht dazu den Propheten Jona. Aber trotz aller Argumente geht er diesmal. Respekt, oder? Die Argumente sind immer noch da, aber er geht. Und ich habe mich gefragt, was müsste in unserem Leben passieren, damit auch wir auf Gottes Stimme hören und einfach tun, was er uns sagt. Was fehlt noch? Von Jona können wir lernen, hey, der hat die Gnade Gottes erfahren, wie Gott mit ihm umgegangen ist und er ist einfach gegangen. Und wenn wir selber mit uns ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, vielfach sind doch auch Gottes Wille und Gottes Auftrag an uns ganz klar, glasklar. Sogar schwarz auf weiß in der Bibel aufgeschrieben. Aber wie oft gibt es immer wieder Situationen, in denen ich mich einfach für meinen Weg entscheide. Natürlich habe ich auch Argumente dafür, aber oft heißt es einfach, ja, ich habe keine Lust dafür. Da können wir wirklich von Jona lernen. Gottes Gnade bewirkt etwas. Und was wir hier noch sehen, ist, dass Gott zum Ziel kommt. Was macht Jona? Der geht nach Ninive. Das ist Gottes Ziel, oder? Gott kommt immer zum Ziel. Aber es liegt an uns, wie groß der Umweg ist. Natürlich hätte Jona ein paar Sehenswürdigkeiten nicht gehabt, eine abenteuerliche Reise durch das Mittelmeer hätte er nicht erlebt, wichtige Erkenntnisse, biologische Erkenntnisse über Säugetiere, all das hätte er nicht erlebt, oder? Ganz wertvolle Erfahrungen, aber mal ernst, der hätte sich viel Leid ersparen können. Diese Geschichte zeigt uns, dass wir schneller, leichter und direkter ans Ziel kommen, wenn wir Gott einfach gehorsam sind. Und seine Reise hat auch viel Geld gekostet, oder? Nach Spanien zu reisen mit einem Schiff. Also ich kann mir vorstellen, da alle seine Ersparnisse waren einfach weg. Die Rückfahrt war gratis, oder? Aber da hat viel Geld gekostet. Und wir sehen, der Ungehorsam, die Sünde in unserem Leben kostet immer etwas. Kostet uns Zeit und wertvolle Ressourcen, die wir für Gott einsetzen sollten. Wie oft ist es auch bei uns so? Gott sagt uns etwas und wir gehen unseren eigenen Weg. Und dann gehen wir durch eine Wüste, durch einen Sturm und wir verlieren viel Zeit, viel Geld vielleicht. Ich kenne jemanden, der hat 1 Million verloren, weil er Gott ungehorsam war. Nicht schön, oder? Mit dem Geld kann man viele Missionare unterstützen, oder? Wenn wir Gott gehorsam sind, dann kommt er schneller mit uns zum Ziel. Aber wie oft lassen wir uns auch von der Angst in unsere Entscheidungen leiten? Angst, ein Risiko einzugehen, Angst vor Versagen, Angst vor Unsicherheit und so weiter. Wie viele Christen leben einfach in Angst? Es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, in vielen Entscheidungen lasse ich mich von der Angst leiten. Und ich bin an dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Jetzt fertig. Ich entscheide mich, nicht mehr in Angst zu leben, meine Ängste zu überwinden. Ich will mutig sein und lasse nicht zu, dass ich in meinen Auftrag gebremst werde, nur weil Ängste kommen. Frage dich, was würdest du alles für Gott tun, wenn du keine Angst hättest? Wo wärst du Gott gehorsam, wenn du keine Angst hättest? Ist nicht so, dass wir viel mehr wagen würden, wenn wir keine Angst hätten? Sag Gott heute, ich will nicht mehr in Angst leben. Die Angst darf nicht länger mein Leben kontrollieren und mich von meinem Auftrag hindern. Jona hätte wirklich viele berechtigte Gründe gehabt, Angst zu haben. Also die waren enorm grausam, diese Assyrer. Wenn man ihren Inschriften glauben darf, häuteten sie ihre Feinde beim lebendigen Leibe, stapelten ihre Schädel zu Haufen und verübten schreckliche Taten. Kein Wunder, dass der Jona sagt, gerade beim ersten Mal gehe ich nicht einfach so hin. Ich bin schließlich ihr Feind und die Botschaft, die ich bringe, die ist nicht besonders auferbauend. Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du das tust, was Gott dir gesagt hat? Sehen wir doch her. Vielleicht kannst du dein Gesicht verloren oder die verspotten dich. Aber viel schlimmer kann es nicht passieren, oder? Aber der hat alles riskiert. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast und ein Nachfolger von ihm geworden bist, dann musst du auch nicht mehr lange fragen, Gott, was hast du für einen Auftrag für mich? Was ist denn meine Berufung? Genau wie Gott dem Jona klar und deutlich gesagt hat, was er machen sollte, so hat auch Jesus seinen Nachfolgern einen Auftrag gegeben. Kennt ihr den? Seinen Nachfolgern damals und seinen Nachfolgern heute sagt Jesus in Markus 16, Vers 15 zum Beispiel, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber liefen davon. Nein? Sie aber waren gehorsam, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Was ist der Auftrag? Der ganzen Schöpfung das Evangelium verkündigen. Ist klar, oder? Aber so schnell kommen auch bei uns all die Ausreden und Einwände und sagen, ja, das gilt nur diesen 12 oder heute ist das schwierig und die Leute sind verstockt und ein harter Boden und so weiter. Und das mit Zeichen und Wunder, ja, vergessen wir es und so. So viele Ausreden. Aber hier sehen wir, das was ist klar. Das Evangelium verkündigen. Den anderen Teil, das macht Gott. Die Zeichen, für die Zeichen ist Gott zuständig. Wenn ich gehorsam bin und sage, hey, ich will die Botschaft von Jesus unter den Menschen bringen. Ich muss mich nicht auf alles andere fokussieren, sondern auf die Botschaft von Jesus und dann die Zeichen werden folgen. Und die Folgen, ich sage euch, die Folgen, wir erleben das auch hier in Wiel, nicht einfach irgendwo in Afrika oder in Ninive. Die Folgen, wenn wir, so wie die sagen, die gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Das was ist klar, nur das wo muss geklärt werden. Wo ist meine Nive? Wo ist meine ganze Schöpfung, die ich erreichen soll? Ich kann nicht überall hingehen. Nur das Wo muss vor Gott geklärt werden. Er wird dir zeigen, wenn du ihn ehrlich fragst, Gott, wo willst du mich haben? Er wird dir zeigen. Vielleicht auf einem OM-Schiff, keine Ahnung. Gott wird konkret zu dir sprechen. Und ist klar, diesen Auftrag können wir nicht aus eigener Kraft erfüllen. Sonst müssten wir gar nicht einen Befehl haben. Aber das ist ein Befehl, wie Jona einen Befehl empfangen hat, aber auch eine Verheißung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist möglich. Es geht nicht so viel um mich und dich, sondern Gott will unseren Gehorsam, unsere Verfügbarkeit und den Rest macht er. Darf ich dich fragen, was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Am Sterbebett? Wirst du über deinen Erfolg im Beruf reden können? Das wird nicht mehr so eine Rolle spielen. Ich war ein paar Mal so an einem Sterbebett und Die Leute reden nicht mehr, was sie alles erreicht haben, wie viel sie verdient haben oder wie viel Geld sie auf einem Sparkonto noch haben. Die nehmen das nicht mit. Oder wie schön die Ferien am Strand waren oder was für ein Haus sie gebaut haben. Alles verliert an Wert am Schluss, oder? Sind alles gute Sachen. Wir sollen wirklich das Beste geben und das Leben auch genießen. Aber hey, was willst du am Schluss erreicht haben? Als Nachfolger von Jesus will ich sagen können, ich habe diesen Auftrag, den Jesus mir gegeben hat, erfüllt. Durch mein Leben sind andere Menschen zu Nachfolger von Jesus geworden. Ich habe diesen Auftrag von Gott erfüllt. Ich bin Gott gehorsam gewesen. Stell dir vor, was Gott durch dein Leben alles bewirken könnte, wenn du radikal gehorsam wirst. Unglaublich. Und so schnell sagen wir, oh ja, der kommt schon wieder mit Druck und ich muss und weiß ich was. Aber es geht darum, dass wir zuerst Gottes Sicht empfangen. Dass wir sehen, wie Gott sieht. Und hier gibt es eine ganz spezielle Formulierung bei Jona. Ninive war eine sehr große Stadt vor Gott. Moment mal, ist vor Gott nicht alles klein und winzig? Eine große Stadt vor Gott, was heißt das? In Gottes Augen ist diese Stadt bedeutsam, wichtig, groß, von großer Bedeutung. Versteht ihr? Wenn wir anfangen, Gottes Sicht einzunehmen, ihn zu bitten, lass mich sehen, die Menschen, wie du sie siehst, dann werden wir merken, hey, die Menschen sind groß und wichtig und bedeutsam. Wenn die Menschen in deinen Augen klein und unwichtig sind, dann wird es dir einfach egal sein, ob sie verloren gehen oder nicht. Dann wirst du es immer als Druck empfinden, ich muss schon wieder gehen. Gott sendet mich und er quält mich wie den Jonah, also der plagt mich einfach. Aber wenn ich Gottes Herz spüre, wie er um die Verlorenen weint, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, dass er alles geben will, damit die Menschen erreicht werden. Wenn wir das erkennen, dass jeden einzelnen Mensch, dein Nachbar, deine Familie, deine Kollegen, dass sie groß in Gottes Augen sind, dass sie bedeutsam wichtig sind, dann macht das etwas mit uns, oder? Dann ist das kein Druck mehr, sondern Gottes Liebe bewegt uns, zu den Menschen hinzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du sagst, wenn du merkst, hey, ich bin so was von gleichgültig. Herr, befreie mich von dieser Gleichgültigkeit. Schenk mir dein Herz, deine Leidenschaft für die Menschen, die Gottes Gnade so dringend brauchen. Befreie mich von dieser Gleichgültigkeit. Ninive ist eine große Stadt vor Gott. Später erfahren wir, da waren über 120.000 Menschen in dieser Stadt. Jona kommt nach einer langen Reise in Ninive an. Er stinkt wahrscheinlich fürchterlich nach Fisch. Seine Haut sieht komisch aus, angegriffen von der Magensäure wahrscheinlich. Und schon sein Ansehen ist eine Attraktion für die Stadt. Habe ich mir so vorgestellt wenigstens. Und Jona fasst allen Mut zusammen, stellt sich auf eine Treppe vielleicht am Straßenrand und beginnt mit einer schlichten Predigt. Entschuldigung, nochmal zurück. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Amen. Die kürzeste Predigt aller Zeiten vielleicht. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Wörtlich heißt es hier, wird umgestülpt werden, umgekehrt. Kein Stein wird mehr auf dem anderen bleiben. Eine sehr spezielle Predigt. Und es fällt hier, dass ein paar wichtige Sachen fehlen. Ja, was haben die denn gesündigt? Was ist ihre Schuld? Was kann man dagegen tun? Kein Thema. Nicht mal Gott wird erwähnt. Normalerweise heißt so ein alttestamentlicher Prophetenspruch, so spricht der Herr, das habt ihr getan, das finde ich gar nicht gut. Kehrt um, sonst bereut ihr das. Aber kein Wort. Irgendwie erweckt das den Eindruck, dass Jona sehr sparsam mit den Worten umgeht. Reduziert er seine Botschaft absichtlich nur auf das Minimum an Informationen? Wir wissen es nicht. Nur diese, auf Hebräisch sind 5 kurze Worte, nur diese sind uns überliefert. Eine kurze Botschaft bringt Jona, aber sie hat eine ganz, ganz starke Wirkung. Wir lesen hier weiter ab Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen... Oh. Ich bin schon wieder... Ja, ich muss euch noch was Spannendes erzählen. Vor einiger Zeit wurden archäologische Befunde in Ninive gefunden. Man musste etwa 25 Meter graben, so umgestülpt wurde diese Stadt wirklich tatsächlich später. Und wurde diese Freske gefunden, und wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man hier folgendes Bild. Das ist der Dagon, der Fischgott. Die Niniviter beteten diesen Götzen an, den Fischgott an. Der Fisch hatte eine große Bedeutung für diese Stadt. Und ich habe so gedacht, da kommt einer, der nach Fisch stinkt. Der sieht so aus, als wäre er von einem Fisch verschluckt. Ich weiß nicht, ob er ihnen die Geschichte seiner Rettung erzählt hat. Aber schon allein sein Aussehen erzählt eine Geschichte. Und ich habe mich vorgestellt, hey, was ist das für eine Botschaft? Es gibt einen Gott, der stärker ist als jeder, als den größten Fisch. Es gibt einen Gott, der ist größer als diese Götzen. Und er hat mich gesandt, um euch etwas zu sagen. Ist das nicht gewaltig? Gott spricht. Gott holt uns ab, dort wo wir sind. Er schickt einen ausgespuckten Prophet, der nach Fisch stinkt, zu diesem Fischanbeter. Und wir reagieren die, wir lesen dann. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das machten die als Zeichen von Trauer, wenn jemand in der Familie starb zum Beispiel. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Hier sehen wir, was Umkehr bedeutet. Reue über die eigenen Sünden. Und so oft ist das zu billigen Gnade geworden heutzutage. Ja, Jesus, vergib mir und ich kann weiterleben so wie bisher. Und es ist alles Gnade und es gibt schon wieder Vergebung und ich muss mein Leben nicht verändern. Na? Hey, was wir hier sehen, die in Sack und Asche, die sagen, hey, wir haben so viel Böses getan, es tut uns leid, die bereuen das von ganzem Herzen. Das ist Umkehr. Die zeigen Taten der Umkehr, nicht nur Worte. Und diese wenigen Worte reichen aus, um in Ninive eine einzigartige Umkehr, eine großartige Erweckung auszulösen. Gott selber legt in diesen wenigen Worten so viel Nachdruck, so viel Autorität, dass an ihnen keiner mehr vorbeigeht. 5 Worte und eine ganze Stadt ist nicht mehr wieder zu erkennen. Wenn Gott ruft und einen Auftrag gibt, dann gibt er auch die Autorität dazu. Und Jona war nicht wirklich das ideale Werkzeug für eine Erweckung, oder? Liebte er die Menschen? Nicht wirklich. War er motiviert für seinen Auftrag? Nein. Aber er war Gott gehorsam. Und wenn wir warten, bis unsere Motive rein sind und bis wir uns bereit fühlen, dann können wir noch lange warten. Worauf es ankommt, dass wir einfach gehorsam sind und Gott folgen. Und was wir hier sehen ist, Gehorsam ist ein wichtiger Schlüssel zur Erweckung. Und eine Erweckung, ein geistlicher Aufbruch, eine Erneuerung fängt mit einer einzelnen Person an, die sich entschieden hat, Gott gehorsam zu sein. Das heißt, in einer einzelnen Person steckt eine Erweckung, ein Samen von Erweckung. Und wenn du gehorsam bist und das tust, was Gott dir aufgetragen hat, kann es vielleicht die Person sein, die eine Bewegung auslöst. Durch dich kann eine neue Erweckung starten. So groß ist Gottes Gnade. Er gebraucht einen rebellischen Propheten, um eine der größten Erweckungen im Alten Testament zu bewirken. Ist das nicht Gnade? Kein anderer Prophet im Alten Testament hat so viele Menschen erreicht. Durch keinen anderen sind so viele zum Glauben gekommen, als durch diesen rebellischen Jona. Was zeigt mir das? Es geht nicht so viel um mich. Es geht nicht so viel um dich, um deine Fähigkeiten, was du alles tun kannst, sondern es geht um Gott. Er sendet mich. Und wenn ich gehorsam bin, dann kann er Großes auch durch mich bewirken. Beim Beten kam mir dann an, dass es einige Menschen gibt, recht viele Menschen hier gibt, die so zweifeln. Kann Gott mich auch gebrauchen? Gott, kannst du auch mit mir etwas anfangen? Menschen, die zu lange den Lügen des Satans geglaubt haben. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast versagt, du warst ungehorsam, Gott hat dich abgeschrieben. Das ist eine Lüge. Ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich liebe Versager. Ich liebe es, Menschen zu gebrauchen, die versagt haben. Und weißt du warum? Weil Versager geben Gott alle Ehre, wenn durch sie etwas passiert. Die wissen, du, ich habe so versagt. Also, dass Gott das getan hat, die nehmen es nicht auf die eigene Kappe, oder? Gott, du hast es gemacht, ich kenne mich. Und Gott liebt es, dich zu gebrauchen. Vielleicht haben dich Menschen abgeschrieben, aber Gott will dich gebrauchen. Und er fragt dich, was willst du, dass ich durch dich tue? Was willst du? Wie groß ist dein Traum? Was traust du Gott alles zu, dass er durch dich bewirken kann? Es geht nicht um dich, aber um Gott. Was traust du Gott alles zu? Wie viele Menschen sollen durch dich zum Glauben kommen? Ich glaube, Gott möchte dir sagen heute, spanne deine Zeltpflöcke weit aus. Er will dein Gebiet erweitern. Und das Einzige, was er von dir erwartet, ist, mit Glauben zu antworten, zu sagen, ja Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich will dir gehorsam sein, ich erwarte Großes von dir. Mir kam noch einen anderen Eindruck, dass es jemand hier gibt, der schon diese Berufung empfangen hat, das Wort Gottes zu predigen und einen evangelistischen Dienst auszuüben. Aber du bist blockiert durch Menschenfurcht. Angst blockiert dich. Und ich denke, Gott möchte dir heute sagen, sag einfach ja zu dieser Berufung. Gott geht mit dir Schritt für Schritt. Seine Vollmacht macht den Unterschied. Du musst keine Menschenfurcht haben. Gott wird etwas bewegen durch dich. Wenn du gehorsam bist, werden viele Menschen durch dich Jesus kennenlernen. Gott schenkt Jona und auch der Stadt Ninive eine neue Chance. Wir lesen hier am Schluss. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Gewaltig. Hat Gott nicht im Voraus gewusst, dass sie sich so entscheiden, dass sie umkehren würden? Doch, aber aus menschlicher Perspektive sehen wir, Gott ändert sogar seine Pläne in seiner Gnade, nur damit wir umkehren. Das ist Gnade. Egal wie schlimm du versagt hast, hast du bei Gott eine neue Chance. Diese Geschichte zeigt, dass es in dieser Welt keine hoffnungslosen Fälle gibt. Wenn Gott diese brutalen Assyrer, Niniviter, mit seinem Wort erweichen konnte, dann kann auch mit dir und mit deinen Mitmenschen, mit deinen Freunden etwas anfangen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Wie viele von euch wünschen sich, dass Menschen in eurem Umfeld gerettet werden? Wie viele von euch beten für Menschen, dass sie Gott finden? Viele. Wie werden diese Menschen zu Gott umkehren? Wie wird das passieren? In Römer 10, 14 sagte Paulus, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt, oder? An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Bist du dieser jemand? Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Den Auftrag hast du bereits bekommen. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Was für eine Freude. Ist es eine Freude, wenn du auftauchst? Was bringst du für Nachrichten bei deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie? Ich bin so froh, dass ich nicht der Jonah bin, dass ich nicht diese Botschaft bringen muss. Wir haben eine frohe Botschaft zu verkünden. Wir haben eine gute Nachricht von Jesus. Die Nachricht, dass Gott gnädig ist, dass es Gnadezeit gibt. Ja, es gibt ein Endgericht und Gott wird mit allen abrechnen, die gottlos leben. Ja, Gott ist gerecht und er muss die bestrafen, die gegen ihn rebellieren. Aber es ist noch Gnadenzeit. Jesus Christus ist gesandt worden in dieser Welt, um uns Gnade zu geben. Man muss sagen, Gott ist barmherzig. Er hat keine Freude am Tod der Gottlosen, sondern will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist Gnade. Und am Kreuz sehen wir das Gericht Gottes. Aber dieses Gericht Gottes wurde auf Jesus übertragen, damit wir nicht selber ins Gericht gehen müssen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich kehre jetzt um. Wie die Niniviter, alles, was ich böse getan habe, gedacht, geredet habe, ich bitte um Vergebung. Reinige du mich, vergib du mir. Komm du, Jesus, in meinem Leben. Ich will nicht mehr rebellieren. Ich will nicht mehr eigenwillig leben. Ich will mit dir leben. Und dann heißt es auch für dich, nun gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Jesus selber greift diese Geschichte von Jona auf und sagt im Matthäus-Evangelium 12, 38 bis 41, da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Jesus ist mehr als Jona. Jesus hat eine viel bessere Botschaft als Jona. Und die Frage ist, wie reagierst du auf diese Botschaft? Heute ist Gnadenzeit. Du kannst diese Botschaft annehmen und sagen, ja, Jesus, ich kehre um, ich will mit Gott leben. Ich kehre um von meiner Rebellion, von meinen eigenen Wegen. Heute ist Gnade. Morgen weiß ich nicht, was morgen ist. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir uns morgen noch sehen werden, dass ich morgen noch lebe, dass du morgen lebst, aber heute ist Gnadenzeit. Gott liebt es, gnädig zu sein. Er ist nicht ein Gott, der einfach auf die Gelegenheit wartet, dich zu bestrafen. Nein, er will dir seine Barmherzigkeit zeigen. Er will dir eine neue Chance geben. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich will wirklich mein Leben von neu beginnen, es besser machen. Das kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft. Nur durch Gott ist das möglich. Und er will dir das schenken. Ich habe mich am Schluss gefragt, was wäre passiert, wenn Jona nicht nach Ninive gegangen wäre? Was wäre passiert? Was passiert, wenn wir nicht dorthin gehen, wo Gott uns schickt? Menschen wird die Möglichkeit geraubt, Gottes Botschaft zu hören. Menschen haben nicht die Chance, umzukehren. Menschen gehen verloren. Doch was könnte alles passieren, wenn Gott dich ruft und wir in seiner Autorität seine Botschaft unter den Leuten bringen? Über 120.000 Menschen sind durch den Gehorsam von Jona zum Glauben gekommen. Wie viele Menschen sind durch deinen Gehorsam zum Glauben gekommen? Darf man das überhaupt fragen? Hey, es geht nicht um Zahlen. Hinter jeder Zahl steckt ein Gesicht, steckt ein Mensch, der erlösungsbedürftig ist, der sich in Richtung Gericht und Verlorenheit bewegt. Deshalb dürfen wir uns ruhig fragen, wie viele Menschen sind durch meinen Gehorsam zum Glauben gekommen? Oder anders gefragt, wie viele wünschest du dir, dass sie durch dich zu Gott zurückfinden? Oder ist das gar kein Wunsch für dich? Gott will in seiner Gnade Menschen erreichen. Und er gebraucht dazu Menschen wie du und ich. Die Geschichte von Jona zeigt uns, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wenn er die Niniviter erreichen konnte, dann sollen wir auch nicht Menschen abschreiben. Bleiben wir dran. Er will auch unsere Leute retten. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er will es mit uns neu versuchen. Auch wenn du es versagt hast, auch wenn du ungehorsam gewesen bist, er will es nochmal mit dir anfangen. Und meistens kommt er an den Punkt zurück, wo er das letzte Mal zu dir gesprochen hat. Und der sagt dir das Gleiche. Und der sagt, okay, wie bei Mensch ärgere dich nicht, wieder beim Start und du kannst wieder anfangen. Das ist Gnade. Und was für eine Erleichterung zu wissen, hey, Gottes Gnade ist für mich da. Ich kenne mich. Ich weiß, dass ich Gottes Ansprüchen oft nicht genüge. Ich weiß, dass ich oft meinen eigenen Wegen gehe. Aber immer wieder darf ich zu Gott umkehren und sagen, hey, ich will das tun, was du mir sagst. Eine neue Chance. Gott gewährt sie uns. Eine Chance, um unser Leben Gott anzuvertrauen. Eine neue Chance, Vergebung zu empfangen. Diesmal auf sein Reden zu hören. Eine neue Chance, um unseren Auftrag zu erfüllen und zu erleben. Durch uns lernen Menschen diesen gnädigen Gott kennen. Stell dir vor, was durch dein Leben alles passieren kann, wenn du sagst, ja, ich werde gehorsam sein. Ich werde das tun, was du mir sagst, Gott. Wer weiß, vielleicht wird auch durch dich eine Erweckung starten. Lasst uns aufstehen und beten. Gott Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese starke Geschichte von Jona, die uns dein Herz zeigt. Ein Herz voller Liebe, Güte und Gnade. Danke, dass du uns nicht abschreibst, wenn wir versagt haben. Danke, dass wir immer wieder bei dir eine neue Chance haben. Und wir kommen zu dir und nehmen diese Chance wieder an. Wir bitten dich um Vergebung für all die Male, wo wir ungehorsam gewesen sind, wo wir einfach keine Lust gehabt haben, deinem Auftrag zu folgen. Jesus, bitte, brauch du uns. Mach uns mutig, hilf uns, jede Angst in unserem Leben zu überwinden. Wir entscheiden uns heute, ab heute Morgen wollen wir uns nicht mehr von dieser Angst leiten lassen. Diese Angst soll unseren Auftrag nicht mehr blockieren, Jesus. Denn wir haben nicht einen Geist der Ängstlichkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung, der Disziplin. Danke, Heiliger Geist, dass du uns befähigst, hinauszugehen und zeigst du uns, wo unser Ninive ist, wo du uns brauchen willst. Mach uns mutig. Danke für die gute Nachricht, die du uns anvertraut hast. Mach uns sprachfähig in unserem Umfeld, dort, wo wir sind. Danke, Herr, dass du in uns so viel hineingesetzt hast, dass durch uns eine Erweckung starten kann. Und wir sehnen uns danach, dass wirklich eine Erneuerung, einen geistlichen Aufbruch passieren darf, auch hier in Wil, auch hier in unserer Umgebung, auch hier in unserem Kanton, in unserem Land. Wir bitten dich, erbarm du dich noch einmal. Hilf uns, Christen, Bevölkerung, all diese Menschen mit deinem Evangelium zu erreichen. Erbarm du dich. Wir können es nicht selber. Aber wir bitten dich, Herr, sprich du nochmal ganz klar. Danke, Herr, dass du nicht fertig bist mit uns. Danke, dass du nicht fertig bist mit unserem Land. Wir haben große Hoffnung, dass du noch mehr wirken willst. Und wir sagen dir, hier sind wir, bitte brauch du uns. Wir wollen wirklich gehorsam sein. Danke für jede neue Chance, die du uns gibst. Und wenn wir wieder mal versagen, wollen wir wieder aufstehen, im Wissen, du bist ein Gott der neuen Chancen. Wir ehren dich und loben dich dafür, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.